Liebe Fugis, heute trifft Hochkultur auf härtesten Trash. Es geht in die Opernperformance Sancta, Florentina Holzingers feministische Messe mit lesbischem Sex, Stunts und Kannibalismus.
Und jemanden, der in Ohnmacht gefallen ist.
Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Liebe Fugis, herzlich willkommen zurück im Podcast-Feuilleton Fugengold. Heute wieder mit mir für diese Folge am Start die Hamburger Künstlerin Lotte Haus.
Ja, ich komme da, glaube ich, nicht mehr raus jetzt. Ne?
Auf gar keinen Fall. Diese Woche nochmal ein Duo von Lotte und mir. Ich bin bald wieder zurück mit Markus. Schon in der nächsten Woche geht es wieder um die Feuilleton-Schlagzeilen. Aber Lotte und ich hatten eine so eindringliche, harte, verstörende, unterhaltende, gesundheitlich fast schädigende Erfahrung, will ich sagen, in Schwerin. Über die soll es heute gehen. Und ich muss eine Triggerwarnung vorwegbringen. Das habe ich jetzt so gesehen in anderen Medien. Das muss man jetzt auch bei Podcasts machen. Eine Triggerwarnung, liebe Fugis, wenn ihr mit irgendwas der genannten Themen Probleme habt, Selbstverletzung, Kannibalismus, lesbischem Sex, traumatischen Erfahrungen, sexuellen Übergriffen, all das und viel mehr wird in dieser Folge thematisiert, denn darum geht's auch in Sancta.
Und Blut.
Jede Menge Blut. Oh mein Gott, wie wird mir. Genau, all das wird heute thematisiert. Deswegen, wenn ihr das nicht verkraften könnt oder gerade nicht heimlich im Büro Podcast hörend vom Schreibtischstuhl fallen wollt oder in der U-Bahn umkippen oder noch schlimmer beim Autofahren plötzlich ohnmächtig werden wollt, es soll Leute geben, die können kein Blut sehen, dann hört euch das nicht an. Ansonsten viel Vergnügen. Wir tauchen jetzt ein in Sancta. Lotte, du hast das Ganze gefunden. Erzähl uns mal kurz, wann und wie hast du es gesehen und was waren deine Gedanken?
Ja, ich habe es tatsächlich gefunden auf Instagram. Man folgt ja doch recht vielen Kanälen und mir fiel ein Bild ins Auge. Und das war irgendwie so ein Still von einer Bühnenperformance, wo man Nonnen sah und im Hintergrund ein riesiges Neonkreuz und irgendwie so eine Art Bondage-Apparatur. Und ich dachte, okay, das ist schräg. Was ist das? Ich habe tatsächlich nur die Unterschrift gesehen, Sancta, und dachte irgendwie, okay, das war irgendwas irgendwo. Ich wusste gar nicht, was es ist. Ist es eine Fotografie? Was ist es? Und dann fiel es mir ein paar Tage später wieder auf und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Habe erst den Kanal der Regisseurin, der Performerin gefunden. Dachte, das ist richtig schräg. Ich wurde richtig aufgeregt, weil irgendwie die Themen waren cool, die Ästhetik hat mir gefallen. Ich dachte, wow, wo findet das statt? Wahrscheinlich wieder in New York oder so, oder in L.A., vielleicht in London. Und dann sah ich irgendwo Schwerin und dachte, ich habe mich verlesen, irgendwas kann nicht stimmen. Vielleicht in den 70ern. Was ist denn hier los? Ja. Naja, habe mich ins Rabbit Hole begeben und tatsächlich gefunden, okay, Uraufführung, Premiere im Schweriner Staatstheater. Und so kamen wir dazu.
Genau, so war es. Und dann waren wir nicht bei der, also wir waren in der Premieren Abfolge. Wir waren nicht an der tatsächlichen Premiere, sondern die war, glaube ich, donnerstags oder freitags, waren sonntags, am 2. Juni waren wir dort. Und für alle, die ein bisschen Kontext wollen, das Stück ist inszeniert von Florentina Holzinger. Das ist eine österreichische Choreografin und Performance-Künstlerin. Ihre Inszenierungen sind so eine Mischung. Die greift teilweise klassische Ballettthemen auf, aber auch Themen und Elemente aus Kampfsport, aus Stunts, aus Blätter, aus Sideshow. Also irgendwie so eine Mischung aus Trash, Hochkultur, Unterhaltung, diesmal auch Opern, Zitate und Stücke mit drin. Wahnsinnig spannende Mischung. Und ich möchte kurz, deswegen wird es an verschiedenen Orten aufgeführt, das wurde jetzt in Schwerin aufgeführt, wird zu den Wiener Festwochen noch in Österreich aufgeführt und dann noch in Stuttgart in der Staatsoper und dann in der Volksbühne in Berlin auch noch im November. Und das ist sozusagen ein Zusammenschluss von Häusern, der diese Performance möglich macht. Und die Kulturstiftung des Bundes schreibt dazu, ich zitiere, auf ihrer Webseite: In choreografischen und performativen Arbeiten setzt sich Florentina Holzinger aus feministischer Perspektive mit Darstellungen des weiblichen Körpers auseinander. Die Einflüsse auf die Inszenierung der österreichischen Künstlerin reichen vom Wiener Aktionismus über Bodybuilding bis hin zum klassischen Ballett. Gemeinsam mit ihrer international besetzten Company entwickelt Holzinger mit Sancta nun erstmals ein performatives Musiktheaterstück. Den Ausgangspunkt dafür bildet Paul Hindemiths Oper Sancta Susanna, die 1922 in Frankfurt am Main uraufgeführt und zum Skandal wurde. Die Handlung kreist um die Nonne Susanna und ihr sexuelles Begehren. Holzinger überführt Sancta Susanna in eine zeitgenössische Oper, die weibliche Lust im Kontext religiöser Moralvorstellungen sowie religiös-repressiver Zugriffe auf weiblich gelesene Körper thematisiert. Das musikalische Ausgangsmaterial wird in einer Neukomposition kollagiert und überschrieben und ausschließlich für weibliche Stimmen bearbeitet. Auf der als Altarraum gestalteten Bühne kommen Opernsängerinnen, Sexarbeiterinnen und Body Modification Artists zusammen. Soweit der kurze, noch nicht allzu saftige Text der Kulturstiftung des Bundes, aber ihr seht schon, warum es einen triggern kann und was da so alles passiert. Und wir wollen euch natürlich heute eher so eine Art Roadtrip, Tagebucheintrag, Erfahrungsbericht mitgeben. Lotte, willst du diesen Tag mit uns beginnen?
Ja, wir lungerten davor natürlich etwas in Schwerin rum, besser gesagt im Schlossgarten, und haben versucht, uns schon mal irgendwie einzutunen und haben wirklich so kleine Ratespiele gespielt. Meinst du, die gehen in die Oper? Nee, die, vielleicht die. Irgendwann wurde es dann klar, als es so auf, ich glaube, so 5:30 zuging, sah man einen deutlichen Wandel sozusagen an Outfits, vor allem an Frisuren, ja. War sich dann schon relativ klar darüber, wer wohl in die Oper gehen würde oder nicht, weil ich fragte mich die ganze Zeit, reist jetzt wirklich nur die Hip-Crowd aus Berlin und Hamburg an? Was machen die Schweriner und Schwerinerinnen? Kommen die auch in die Oper? Gibt es sogar vielleicht Abo-Publikum, was gar nicht weiß, wo rein es jetzt gerät? Also das fand ich recht spannend zu beobachten. Ja, mit wem wir da gleich dieses Spektakel teilen würden.
Ja, 100%.
Und dann ging es auch schon tatsächlich ganz schön los, weil wir betraten dann hochgradig aufgebrezelt dieses Staatstheater und wurden gleich von Nonnen empfangen. Also was mich natürlich begeistert hat, dass du gleich in so einen Kosmos reingezogen wurdest. Standen also im vollen Ornat Nonnen, so in ihrer Tracht, und auch der Heilige Geist war anwesend, wie wir dann erfuhren, führte Zaubertricks im Foyer vor, warf mit Konfetti, machte Taschenspielertricks. Oben waberten irgendwie schon so, waberte Nebel, vielleicht kommt der auch nur aus meiner Fantasie. Ich habe, glaube ich, Nebel gesehen.
Ja.
Rotes Licht, es wummerte so leicht, es war irgendwie interessant, und man stieg dann die Treppen hoch, vorbei an schweigenden Nonnen, die einen genau musterten, und begab sich da rein, flankiert von Schildern, Triggerwarnung, Triggerwarnung, Triggerwarnung. Ich meine, es ist natürlich auch echt gutes Marketing. Man, es baut eine wahnsinnige Spannung auf.
So. So mega geil, ja.
Die Triggerwarnung war: sexuelle Handlungen und Nacktheit, Berichte über sexuelle Gewalt, selbstverletzende Handlungen, grafische Darstellungen von Gewalt, Stroboskoplicht, Lautstärke, Blut und Nadeln. Also so ähnlich wie wenn man einen Netflix-Film anfängt und immer schon weiß, okay, wenn diese Labels kommen, dann wird es wahrscheinlich ganz unterhaltsam.
Und kleiner Spoiler-Alert, vor allen Dingen diese letzte Zeile, Blut und Nadeln, hatten auf mich einen besonders starken Effekt, aber dazu später mehr. Nun gut, dann war man also in diesem althergebrachten, schönen Opernhaus. Und dann ging's los. Wir saßen auf dem Rang. Du hast unfassbar gute Karten ergattert. Und das Ganze, das kann man schon von der Beschreibung, die ich kurz zitiert habe, erahnen. Es ist natürlich, ja, Musik, Theater, Opern, Performance. Es hat jetzt keine stringente Handlung, der man folgen kann. Keinen klaren Handlungsverlauf. Ist nicht in Akte oder so aufgeteilt, sondern es sind zweieinhalb bis drei Stunden Nonstop-Performance, keine Pause, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr immersiv. Und deswegen, ich würde noch kurz beschreiben, bevor wir wirklich in die Handlung dann reingehen, um euch da mitzunehmen, Fugis, wie das Ganze aussieht. Also wir saßen in einem randvoll gepackten Opernsaal. Das ist nicht der größte, aber der fasst einige hundert Plätze. Wunderschön, Ränge, viel Stuck, viel rote Samtvorhänge. Also richtig klassisch Bilderbuchoper, wie man sich's vorstellt. Der Text lief oben mit, wenn es eine Übersetzung benötigt. Es wurde alle möglichen Sprachen gemischt. Und es gab zwei Screens an der Seite, hochkant stehende Screens, über die sprechen wir noch. Das Bühnenbild war extrem schlicht, da kommen wir gleich drauf. Und wie gesagt, die Oper war ausverkauft. Wir haben es unterschiedlich wahrgenommen. Dir kam das Publikum extrem jung vor für eine Oper. Mhm. Ich empfand es für diese Art von Oper wahnsinnig alt. Also du hattest, glaube ich, ich weiß nicht, wo der Durchschnitt lag, weit über die 40, würde ich sagen. Du hattest natürlich irgendwie Fans, Freunde von den Performerinnen, die irgendwie an bunten Irokesenhaarschnitten, Punkrock-Outfits und ähnlichem zu erkennen waren. Aber du hattest wahnsinnig viel sozusagen Abo-Publikum, fand ich auch. Mindestens die Hälfte war 50 plus, würde ich sagen.
Ja, dazu muss man sagen, wenn man normal hier in Hamburg in die Oper geht, ist das Publikum gefühlt 120 plus.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also es war nicht das typische Opernpublikum, aber doch, ich sag mal, skandalfähig.
Ja.
Wir hatten natürlich, da wir sonntags gingen, schon von der Premierenabend und dem darauffolgenden Abend die Skandalberichte gelesen, zumindest angelesen, wie die Reaktion war. Das hat uns interessiert, dass Leute rausstürmten und so weiter und so fort. Und naja, es war ausverkauft, dann ging es los. Und ich glaube, selten eine Oper erlebt, die mit so viel Anspannung und Knistern und Rauschen und ja, wirklich Aufregung im Publikum auch verbunden war. Und lass uns doch in ein paar Szenen einsteigen. Ich habe mir so ein paar, ich saß wie immer natürlich mit Notizbuch drin, habe mir ein paar Sachen mitgeschrieben. Ein paar davon kann ich vielleicht vorgeben. Also die Oper, ich glaube, ich beginne mit der ersten Szene. Die war irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig cool und hat diesen Übergang schön hingekriegt. Das beginnt ja wirklich mit dem, die Originaloper von Hindemith ist, glaube ich, nur 25 Minuten knapp lang. Also Mini-Oper. Die Instagram-Real-Oper sozusagen, fast schon für die damalige Zeit. Du sagst doch gleich was zum Text. Und es geht praktisch mit einer neu arrangierten Version davon los. Das heißt, auf die Bühne, es war ein großes Orchester da, es gab auch andere Musiker, dazu kommen wir gleich, tolle Musikerinnen die ganze Zeit, geiles Orchester, tolle andere Musikerinnen. Und es begann ganz klassisch wie eine Oper. Zwei Nonnen unterhalten sich. Es geht darum, dass die eine Nonne irgendwie zweifelt und plötzlich ihre Lust entdeckt und die andere Nonne sie warnt und sie mit einer anderen Nonne vergleicht, die irgendwie, ich glaube, masturbiert hat zum Kreuz oder irgendwas war, auf jeden Fall war es ein Skandal am Anfang und es kippte so von dieser Oper, klassische Inszenierung vorne am Bühnenrand, die zwei Sängerinnen und im Hintergrund tauchten plötzlich komplett nackte Frauen mit Klettergeschirr auf und dann ging das Licht auf die Hinterbühne und dort war eine große Kletterwand. Und es begann mit diesen zwei Nonnen vorne, die diesen Dialog führten hin und her und ob sie betet oder nicht und was jetzt mit ihr passiert und dieses Lustempfinden und dieses Verbotene. Und im Hintergrund kletterten diese beiden nackten Frauen diese Wand hoch und begannen Sex zu haben. Und nicht, also es wirkte nicht geschauspielert, es war sehr, sehr explizit. Und ja, mindestens die ganze Viertelstunde dieser Szene lang hatten die beiden da lesbischen Sex, wie es überall wichtig rausgestellt wurde scheinbar. Und ja, diese Szene steigerte sich immer weiter, immer weiter. Es gab einen ganz tollen, großen Roboterarm auf der Bühne, der währenddessen so eine große Altarskerze hielt. Der kam später immer wieder vor. Es ist ein sehr großer Roboterarm, wie du ihn eigentlich so im Automobilfertigung oder so kennst, aufgerichtet, bestimmt 4 Meter hoch. Wahnsinnig krasses Ding. Dann fuhr noch eine Traverse in Kreuzform mit Neonröhren bestückt aus dem Boden heraus, hat dann so ein großes neonfarbenes Kreuz aufgehängt. Vorne die Szene entsponn sich immer weiter, dass sie vom Glauben abfällt. Sie riefen dann Satanas, von dem sie besetzt war wegen ihrer Lust und die beiden Performerinnen. Es wurden immer mehr nackte Frauen, die dann hinten an dieser Kletterwand hingen, über Kopf. Die beiden Performerinnen, die Sex hatten, kletterten auf dieses Kreuz, das dann die waagrechte Strebe nach unten fuhr, also das umgekehrte Kreuz des Teufels wurde und rot leuchtete. Und dann gab es diesen musikalischen Übergang, den ich noch rausstellen muss, in einer wunderbaren Hardcore-Metal-Performerin, Otay Oni, ich hoffe, ich sage ihren Namen richtig, die ist so eine Screamerin, würde man, glaube ich, sagen. Das heißt, die kann so richtig Heavy Metal mäßig so ganz.
Ja, oder fast growlen, oder?
Ja, genau. Die kann so ganz übermenschliche, exorzistenartige Schreie von sich geben. Und die waren praktisch eingemauert. Und zu dem Gipfel dieser Szene mit Kunstnebel, dem Roboter, der die Altarkerze schwenkte, dem Kreuz, das rot wird, die beiden haben ihren sexuellen Höhepunkt auf dem Satanskreuz, die Nonne platzt gleich. Und dann gab es diese Heavy-Metal-Schreie hinter so einer Mauer und diese kleine asiatische Schauspielerin, die dieses Wahnsinnsorgan hat, durchbrach diese Mauer und schnappte sich dann irgendwie so eine Heavy-Metal-Gitarre und shreddet den Solo. Und dann war irgendwie direkt klar, dieser Übergang und eine Steilvorlage, erste Szene aus, klassische Opern-Performance, kurz angedeutet mit Orchester, hin zu dieser, ja, zu diesem krassen Spektakel, was da wirklich erst den Anfang nahm.
Ja, und das ist witzig, wenn man das jetzt so hört. Könnte es auch wahnsinnig trashig sein. Hat es sich in dem Fall aber nicht angefühlt. Es entsponnen sich langsam und dieser Text, dieser Originaloper, das ist ein Text von August Stramm, der so dem deutschen Expressionismus zugeordnet wird. Und der ist halt auch kein klassischer Operntext, sondern der ist so sehr bruchstückhaft, irgendwie so roh und eigenartig. Und dann kommt immer noch der Geruch von diesem Flieder und die Blüten klatschen gegen das Fenster. Und es wurde irgendwie so, es war wahnsinnig atmosphärisch und hatte auch echt eine coole, also es hatte eine Tiefe dann mit dem Orchester. Und es war sehr, in dem Fall oder in dem Stadium war es sehr fein komponiert, fand ich. Also es waren sehr ausgewogen von den Elementen klassischer Oper und dann aber auch richtig weirde Elemente. Und es hat einen total reingesaugt in diesen Kosmos.
Ja.
Und auch, ja, die beiden Performerinnen, die da so abgingen hinten irgendwie, das war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt einfach nur zum Schocken. Es hat irgendwie dazu beigetragen, die Szene komplett zu verändern und so eine andere Ebene aufzumachen, die wirklich Sinn gemacht hat in dem Fall, was, ja, fand ich irgendwie, war echt gut. So.
Ja, fand ich auch. Genau, ich habe gerade schon gesagt, die Performerin, die Musikerin, das Orchester, wahnsinnig geilen Job, finde ich, gemacht, was mir einfach auffiel, also so vom Bühnenbild und so, große, große Verehrung. Es ist unfassbar viel passiert in dieser Performance. Fast alles davon fand ich sehr gelungen. Es gibt zwei, drei Teile, die werden wir natürlich nachher noch besprechen, die fand ich nicht gelungen, sogar hinderlich am Ende des Tages, aber der größte Teil dieser Performance, die jetzt ineinander überging, sich vermischte aus verschiedenen Performances, erzähle ich gleich, war total mitreißend. Auch diese 2,5-3 Stunden vergingen wie im Fluge. Ich kann so ein paar Assoziationen nennen, die ich hatte. Also diese Kletterwand, die wurde immer wieder genutzt. Mal wurden da Bilder drauf projiziert, zum Beispiel die Decke der Sixtinischen Kapelle, die sie dann eingeschlagen haben als ganz klassische Vatikan-Kirchenkritik. Aber auch immer wieder, ich hatte oft die Assoziation von diesen berühmten Bildern vom Hexensabbat, wo diese nackten Frauen durch die Luft fliegen irgendwie. Das hat mich ganz oft visuell daran erinnert, weil du eben in diesem Zwielicht von der Hinterbühne diese Kletterwand nur teilweise gesehen hast und dann einfach da Frauen hingen, über Kopf, sich gedreht haben, Informationen sozusagen da hinten geflogen sind. Das fand ich wahnsinnig stark.
Ja, und viele von denen hatten auch so Horrorfilm-Moves drauf. Also die haben sich so bewegt wie beim Exorzisten oder so, wo du denkst, alles ist irgendwie verdreht und spinnenwesenartig und falsch rum und abgeknickt. Und also es schwankte die ganze Zeit so zwischen richtig eklig und richtig ästhetisch.
Und ganz, 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 ganz großes Lob. Ich glaube an dem Fall vor allen Dingen natürlich an Florentina Holzinger. Die hat es geschafft, in fast jeder Szene, die gipfeln zu lassen in einer so ikonischen Darstellung. Also sei es das letzte Abendmahl, das sie dargestellt hat, über das wir gleich noch sprechen, über eine Halfpipe, die sie aufgebaut hat, wo so Roller-Derby-artig dann halbnackte Nonnen, also unten ohne Nonnen auf Rollerskates irgendwie in dieser Halfpipe gefahren sind. Dann wurde eine große Glocke auf die Bühne abgesenkt, wo sich eine Performerin an einem Seil hochgezogen hat und sie sozusagen zum Glockenschlägel wurde, hing kopfüber in dieser Glocke, hat die Arme und den Kopf rausbaumeln lassen, knallte von links nach rechts und hat diese Glocke praktisch mit ihrem Körper geläutet. Also so viele wirklich ikonische Bilder geschaffen, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, visuell.
Fand ich auch und ich hatte fast danach das Gefühl, oh Gott, ich würde das wahnsinnig gerne auch mal in so einer Art Ausstellungskonzept sehen, einfach wie so Tableau vivants oder so, diese Bühnenbilder einfach nur so als Ding, was du mal so 10 Minuten auf dich wirken lassen kannst, die sind teilweise so krass gewesen, auch mit der Beleuchtung, wenn die hinten an dieser Kletterwand hingen, in diesen Formationen, und es schwankte so zwischen Exorzisten, Ekelwesen und engelsgleichen Erscheinungen und oder diese Szene mit der Glocke, die hatte so eine Tiefe irgendwie und so einen visuellen Impact, das sieht man selten, hätte ich gerne noch so tiefer auf mich wirken lassen, aber es passierte so viel am laufenden Band.
Ja, total. Also es gibt, und dann nimmt diese Performance auch Fahrt auf, und es gibt glaube ich so 2, 3 Szenen, also die wirklich szenisch waren, wo auch wieder gesprochen wurde, wo es Texte gab, viel ging dann, aber es war immer so ein Meandern von, es gibt jetzt dialogische Szenen, wirkliche Schauspielszenen, und dann gibt es einfach, ja, Performance-Einlagen, wo zum Beispiel Rollerskate gefahren wird, wo es wieder ums Klettern geht, um musikalische Performance, um andere Dinge, und die haben sich immer abgewechselt sozusagen. Also es ist nicht einfach, diese Handlung nachzuvollziehen. Wir haben, jetzt das Erste, was mir jetzt noch in den Sinn kommt, sind diese beiden Screens. Das waren zwei sehr große Bildschirme, bestimmt 1,60 hoch oder so. Die standen auf den links und rechts oben auf den kleinen Balkon neben der Bühne. Und da war dann so ein Kreuz oder ein umgedrehtes Kreuz zu sehen. Und da stand dann sowas wie Kyrie oder so drauf.
Ja, irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, okay, was braucht man, um als modern zu gelten, tut aber überhaupt nichts zur Sache. Beziehungsweise eine Szene, die du vielleicht gern auslassen möchtest, aber die doch noch recht wichtig war in dieser Oper, wurde darauf relativ close-up gezeigt. Und dafür brauchte man sie natürlich.
Ja, das ist absolut richtig. Also sie wurden, sagen wir mal so, vorher bespielt. Und dann gab es, wie wir auch schon, hatte ich mal in einer anderen Fungold-Folge erzählt, von der Paul McCarthy-Inszenierung, die wir zusammen gesehen hatten, Adam and Eve, wo es auch schon Live-Theater-Performance gab und gleichzeitig Kameramänner auf der Bühne waren, deren Bild sehr, sehr groß übertragen wurde. Das gleiche technische Mittel wurde hier auch angewandt. Das heißt, es gab an ein paar wichtigen Stellen in der Performance Sancta, kamen 1, 2 Kamerafrauen auf die Bühne und haben das Geschehen im Close-Up gefilmt. Und dann kam es auf die Screens. Sehr, sehr richtig. Ihr hört doch gleich, warum ich da vielleicht nicht mich an alles erinnere. Aber wir gehen erst noch ein bisschen durch, würde ich sagen. Es gab noch so viele schöne, ikonische Sachen. Also, ja, irgendwann wurde es dann zu so einer Art Roller-Disco auch übrigens. Das ist auch richtig schräg.
Ja, da habe ich mich kurz geschämt.
Ja, wir können auch an die kritischen Szenen kommen. Also diese, bis zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt beschreiben, fand ich die Oper ikonisch, düster, total in den Bann ziehen, sehr immersiv irgendwie und hatte eine große Tiefe, weil diese ganzen Themen für mich als Betrachter, da ging es natürlich um Feminismus, da ging es aber auch um historisches Bild der Frau, um die Kirche, um Glauben, um Religion, um Selbstermächtigung, um den Körper. Also alleine durch die Art der Performance und durch die Musik, gesellschaftliche Dimensionen, theistische Dimensionen drin gehabt, aber auch ästhetisch völlig neu durch diese ikonischen Sachen, eine unfassbare Tiefe drin gehabt und auch für mich eine Offenheit, die dem Stück total gut getan hat. Keine Eindeutigkeit erzeugt, musste nicht sein. Wenn du selbst bei so witzigeren Szenen, würde ich sagen, wie eine Nonne, die zwar ihren Kopfbedeckung und das Oberteil anhat, aber irgendwie mit nacktem Arsch dann da durchskatet. Das sind einfach richtig schräge, ikonische Bilder so. Und trotz allem haben die eine gewisse Deutungsoffenheit. Und ich fand die Oper dann stark, wenn das passiert, und schwach, wenn das einem abgenommen wurde. Und ich fand, eine schwache Szene war, es kam dann Jesus noch, natürlich auch gespielt von einer Performerin. Auch eine Rolle, das habe ich später in der Kritik gelesen, eine Rolle, die sozusagen von Holzinger immer wieder in verschiedenen Stücken auftaucht, mit der gleichen Schauspielerin, die sich sozusagen so ein bisschen durchzieht. Und das war für mich, muss ich aber sagen, totaler Slapstick und für mich ein ganz, ganz großer Bruch, wahrscheinlich gewollt, aber in diesem Tunnel, in dem man war, aus Deutungsoffenheit, aus krasser, düsterer, spannender Performance, plötzlich kam dann so ein Slapstick-Jesus mit aufgeklebtem Bart, mit Sonnenbrille, mit so einem Lammstofftier auf der Schulter. Der hat dann immer gewaped, also E-Zigarette geraucht und hat so cool gerappt und so. Aber das war für mich so ehrlicherweise, als ob so versucht eine Klassenlehrerin cool zu sein. Mhm. Auch den Song, den sie gewählt hatten, auf den er rappt, Guess Who's Back, das ist, glaube ich, ich weiß nicht genau, aber ich glaube Eminem, irgendwie ist 20 Jahre alt, der Song oder so. Es war sehr, sehr, es war sehr hölzern, fand ich, und plötzlich in so einer Art Kabarett-Sendung. Es war richtig Schenkelklopfer, Humor, Jesus war so eine Art Motivationsspeaker. Also das hat diese Tiefe, finde ich, da extrem verloren.
Ja, ich habe mich auch ganz kurz gefragt, habe ich sozusagen einen Humordefekt? Habe ich einfach keine Rezeptoren für diese Art von Humor? Bin ich zu, keine Ahnung, bildungsbürgerlich mit Ernstheitsanspruch da reingegangen, dass ich das jetzt nicht vertragen kann? Aber ich fand so richtig, ich war so richtig froh, als er wieder von der Bühne verschwand. Weil es für mich gerade, was du sagst, dieses Uneindeutige und ich fand auch, dass einige von den Szenen hatten eine echte Mystik und eine echte Tiefe drin und haben einen auch berührt und haben sehr gut harmoniert mit popkulturellen Elementen und mit krassen, provokanten Elementen, mit einer unfassbaren Präsenz von Nacktheit und verschiedensten Arten von Körpern in allen möglichen Stadien, Formen und ja, das hatte so eine, das hatte irgendwie so eine Ebene, die man schlecht verbalisieren kann, die aber, ja, ich würde sagen, schon eine Horizonterweiterung waren. Und wenn dann so ein Element wie dieser Jesus reinkommt, dann habe ich irgendwie nicht gecheckt.
Ja.
War so, ach nee, haben wir alles doch nicht so gemeint, mäßig, bisschen. Oder
damit sprichst du was ganz Wichtiges an. Genau. Dieser rabiate Änderung des Tonfalls war so ein starkes Kontrastmittel, dass es sich gegenseitig abgeschwächt hat. Das fand ich auch. Also du hast irgendwie eine Heavy-Metal-Sängerin mit Soli, mit Nebel, mit schwarzen umgedrehten Kreuzen, also eine klare, ernste, düstere Klaviatur von antichristlichen Kritik, sage ich mal. Und dann hast du so einen Slapstick-Jesus, wie du ihn, keine Ahnung, im Quatsch-Comedy-Club sehen würdest. Das war für mich auch eine Verstörung, wahrscheinlich auch genauso gewollt. Aber lass uns noch ein paar, ich habe noch zwei, drei Szenen, über die wir sprechen müssen, bevor wir natürlich zu meiner intensivsten Szene kommen. Was ich wahnsinnig ikonisch fand, eine ganz, ganz tolle Schauspielerin, Performerin, war eine Schauspielerin, die kleinwüchsig war und die den ersten lesbischen Papst gespielt hat. Das war so eine geile Szene, die hatte so eine ganz raue, heisere Stimme, hat so eine Predigt darunter geschrien und die anderen waren ihr ganz, ganz zu Boden. Das war die Szene, wo die Sixtinische Kapelle von den Klettererinnen an der Wand sozusagen eingerissen wurde und sie hatte so diesen riesigen Papsthut und die roten Handschuhe und sie wurde dann zum Höhepunkt von diesem Roboterarm gegriffen und rumgeschleudert und über den Kopf gedreht und so. Auch das ist so eine, das ist so Musikvideo. Ikonografie, finde ich fast. Noch nie gesehen vorher dieses Bild alleine. Es hat so eine Stärke, das war so eine gute Szene.
Ja, das war fantastisch, fand ich auch. Musikvideo trifft es relativ gut. Und aber auch da wieder visuell richtig stark, richtig poppig, aber irgendwie auch eine richtige Tiefe drin. Also echt beeindruckend und cool.
Ja. Und dann ging das hin und her und hin und her zwischen totaler Tiefe, zwischen, finde ich, künstlerischen Motiven, ikonischen Bildern und wirklich so Slapstick-Szenen. Es gab dann irgendwie noch den Jesus, der aufs Bierkistenkreuz hochklettern wollte und das da rumschleppte, der als Bondage-Jesus oben hing und so. Klar, also auch aus der Body-Modification-Szene und Punk und was da alles noch so mit drin vorkommt, das macht es schon irgendwie Sinn, aber mir persönlich gefiel es dann nicht so. Aber all die Szenen mal hinten angestellt, es gab zwei sozusagen Highlights. Es gab das Ende der Show, wo wirklich alle Register nochmal gezogen wurden. Da hing praktisch nochmal eine Frau kopfüber in dieser Glocke. Es gab Kunstnebel. Frauen fuhren in der Halfpipe Roller Skate. Zwei Frauen hatten sich, das kennt ihr vielleicht von Joko und Klaas aus dieser Sendung, da musste Charlotte Roche mal diese Prüfung bestehen, dass es sich zwei Haken als Piercing in den Rücken macht und sich daran aufhängen lässt. Und das haben zwei der Performerinnen live gemacht. Wurde dann backstage auch abgefilmt, wie diese großen, großen Haken als Piercing über das Fleisch, über den Schulterblättern bekommen haben. Dann wurden die da hochgezogen und pendelten vor und zurück sehr, sehr weit über diese Bühne und donnerten mit ihren Körpern immer gegen große große Blechwände, die wie so ein Donnerhaltern waren. Vorne war diese Screamerin mit einer schwarzen E-Gitarre, gniedelt in Solo, alle rannten manisch im Kreis, die Nonnen haben sich vorne nochmal ausgezogen. Das ist ein riesiger, eklektischer Wahnsinn, auch wieder ein unfassbares Wimmelbild des Chaos, so. Dann gab es ein anderes Ende, was da dran gehängt war, was mir nicht gefiel, erzähle ich gleich. Aber vorher, wir müssen mal zu dem für mich intensivsten Erlebnis kommen. Ich fange mal an, wie es für mich war, und du kannst vielleicht die andere Perspektive erzählen. Es gab eine Szene, dafür war auch ein Teil dieser Triggerwarnung wichtig. Es wurde sozusagen die letzte Abendmahlszene von den Performerinnen dargestellt. Die saßen an einem langen Tisch, Wein getrunken, und das war ein sehr, sehr interessanter Moment auch von der Inszenierung, denn da haben die Performerinnen scheinbar, ich weiß nicht, wie es sich verhält, es wurde nicht abschließend aufgelöst, aber da haben die Performerinnen über ihr eigenes Martyrium sozusagen gesprochen, auch im Kontext, warum sie eigentlich heilig gesprochen werden sollten. Und das ging in zwei Runden, das ist auch wichtig, inhaltlich. Also am Anfang haben die Frauen, die Performerin erzählt, was ihnen widerfahren ist. Und es reichte von kleinen Lappalien bis hin zu Vergewaltigung, sexuellen Übergriffen, also traumatische Erlebnisse, die sie hatten, die haben sie sozusagen in so einem kollektiven Beichtmoment sich gegenseitig untereinander erzählt. Das war der erste Moment. Und dann später wurde in der Inszenierung das gleiche Setup sozusagen, die gleiche Intensität erzeugt, dann aber mit offensichtlich geschriebenen fiktionalen Texten. Da ging es nämlich darum, wann ihnen der Heilige Geist erschienen ist, um ihnen zu sagen, was ihre Heiligsprechung ist, wo sie performen werden, dass sie in Schwerin sind. Diese Statements hatten teilweise Humor, die waren auf Lacher ausgelegt, die waren auf selbstreferenzielle Themen ausgelegt, wie hey, hier diese Performance in Schwerin und so weiter. Und für mich war da, und das ist einer der Kritikpunkte, die ich vorab schon mal geben kann, die haben zweimal das gleiche Stilmittel für was wahnsinnig Persönliches mit einem großen Impact gegeben, im Sinne von, die sprechen hier über traumatische Erlebnisse, die sie hatten, und dann 10 Minuten später in dem gleichen Setup, in der gleichen Haltung sozusagen, präsentieren sie so geskriptete Spaßmonologe. Das fand ich nicht so gut, weil entweder das eine oder das andere darunter leidet. Und dann in dieser Abendmahlsituation war für mich krasseste Moment des Abends, und zwar, ich weiß nicht, Fugis, jetzt erfahrt ihr es hier zuerst, ich kann nicht so gut Blut sehen. Es kommt drauf an, welche Art von Blut das ist. Wenn jemand hinfällt aufs Knie, kein Problem. Wenn man sich tätowieren lässt, kein Problem. Wenn sich jemand schneidet, geht nicht. Dann habe ich so einen innerlichen 60-Sekunden-Counter und da wird mir schlecht, da kriege ich richtig Kreislauf. Hahaha, Frau Holzinger und die Kollegen werden sich jetzt wahrscheinlich totlachen, weil hier das Macho-Laber-Patriarchat in Ohnmacht fällt von ihrer Performance. Das ist bestimmt genau darauf angelegt, aber es war so. Ich kann nichts dafür, es ist eine körperliche Reaktion. Und dann passiert es, dass eine der Performerinnen sich hinlegte und die andere ein Skalpell und OP-Geschirr fertig macht. Und dann kam auch noch eine andere mit dieser Kamera, und das, was da passierte, wurde in Close-Up gezeigt. Und sie hat sich praktisch dieses Jesus-Mal zwischen den Rippen, hat sie sich ein relativ großes Stück Fleisch, wirklich.
Ein sehr kleines Stück Fleisch.
Also, du kannst das machen lassen, mir wäre es zu groß.
Das ist, glaube ich, schon die Bedeutungsperspektive. Also, ich würde sagen, es war ein fingernagelgroßes Stück Fleisch.
Ja, dass sie sich aber live auf der Bühne hat rausschneiden lassen, ja. Recht tief.
Ja.
Okay, ob das jetzt groß oder klein ist, darüber muss man diskutieren. Das Ganze war im Close-Up gefilmt und da wurde mir schon sehr anders. Aber ich konnte durch die Inszenierung und so, ging es noch. Dann meinte sie aber zu einer der anderen Performerinnen, die sich gerade Handschuhe angezogen hat, nimm mein Fleisch, hat ihren Zeigefinger genommen und ihn relativ ansatzlos in diese Wunde zwischen ihren Rippen geschoben. In dem Moment war mir relativ schlecht und ich musste mich mal ganz kurz zurücklehnen. Aus meiner Perspektive stößt mich dann direkt Lotte an und meint, ey, Marc, alles okay. Und ich so, ja, das war kurz schlecht, ich kann kein Blut sehen. Das war meine Perspektive. Deine war, glaube ich, anders.
Ja, ich war schon dann dabei, mir die High Heels auszuziehen, mir zu überlegen, wie ich ihm im Rettungsgriff actionmäßig aus dem Theater schleifen kann. Die Frauen um mich rum wurden auch schon leicht nervös. Was ist mit ihm? Es dauerte doch schon recht lange, bis du wieder am Start warst. Schriebst dann aber anstandslos weiter in dein Notizbuch.
Alles für Fugengold.
Alles für Fugengold. Also ich würde sagen, in dem Punkt war die Oper extrem erfolgreich.
Ja.
Oder die Performance. Fand ich beunruhigend, aber auch sehr, sehr schön.
Also man muss es ganz klar so festhalten. Frau Holzinger und das, der ganze Cast, ihr habt es geschafft. Ich bin einfach in meinem Opernsitz, in meinem kleinen Anzügchen ohnmächtig geworden. So genau war es. Ihr habt euch Fleisch aus den Rippen geschnitten, Heiland innenartig, und dann habt den Finger da reingesteckt und das war zu viel für meinen Kreislauf. Und ich bin gefaintet. Später ging es dann. Damit war der Skandal aber nicht vorbei. Der eigentliche Skandal, der vor allen Dingen in den Medien besprochen wurde, ist, dass sie dann, also dieses Stück Fleisch von ihr wurde dann in einer kleinen Metallschale kurz von der Bühne genommen. 10 Minuten später kam es wieder auf die Bühne, wurde dann gegrillt und sie hat es einer anderen Performerin gefüttert, was eigentlich Kannibalismus wäre. Ob das wirklich dieses Stück Fleisch war, da lagen auch andere Stück Fleisch auf dem Grill, weiß man natürlich nicht. Ich glaube aber von der Intensität und der Ernsthaftigkeit und dieser so einer Art Body Modification Stolz, ich bin mir recht sicher, dass sie wirklich ihr eigenes Stückchen Fleisch gegrillt hat. Man muss es aber der Vollständigkeit halber sagen, weil das vielleicht auch juristisch relevant ist, ob es Kannibalismus war oder nicht, dass das kleine Stückchen Fleisch von der Bühne verschwand und dann erst wieder kam und gegrillt wurde. Man weiß es also nicht genau. Auf jeden Fall war es richtig gut, saueklig, mega schockierend und hat voll gezogen. Auch wenn sowohl die Haken als auch sein eigenes Fleischessen hart aus der Entertainment-Welt, nämlich jeweils von Joko und Klaas, inspiriert war, aber natürlich in einem völlig anderen Kontext. Das ist wirklich so der, ich glaube, der Provokationsgipfel, der irgendwie gerade noch geht.
Ja, und das hat bei mir tatsächlich was ganz anderes ausgelöst. Nämlich ich habe in dem Moment Stolz empfunden. Und zwar Stolz, dass so eine Produktion mit solchen ganzen Elementen drin einfach aufgeführt werden kann. Es gibt keine Tumulte, es gibt keine Drohung, es gibt kein irgendwas, sondern einfach Stand jetzt, man kann solche Produktionen machen in Deutschland, dachte ich, Mann, das ist irgendwie, das finde ich schön. Wir sitzen hier in diesem Opernhaus mit relativ gemischtem Publikum, die ziehen da echt, harte Sachen ab auf der Bühne und es ist in diesem Kulturkontext und es geht einfach und das fand ich wunderschön.
Ja.
Das hat mich sehr glücklich gemacht.
Mich auch. Also ich fand das ja, das klingt jetzt nicht so, aber ich fand es unfassbar geil. Also ich habe mir schon so viele Horrorfilme und sonst was reingezogen, wo man sich gruselt oder erschreckt, aber dir körperlich keine Reaktion. Also diese Durchdringung von, ich konsumiere intellektuell ein Stück Unterhaltung oder Kultur und es hat so eine Auswirkung auf einen. So eine der wenigen Male, wo das wirklich durch die Performance in dieser Intensität war. Also größte Verehrung dafür, dass es mich umgehauen hat. Richtig, richtig gut. Das war das Lob und der kleine interne Skandal. Wir müssen aber noch über das Ende dieser Opernperformance sprechen, die für mich sehr, sehr, sehr schwach war, muss ich echt so sagen. Ich will es auch begründen. Ich finde diese Oper, das haben wir jetzt, oder ich zumindest zu Genüge erklärt, wie ikonisch ich die fand, wie düster, wie ernsthaft auch, weil das natürlich immer unterhaltsam war, immer mit popkulturellen Motiven und Zitaten drin, aber ja doch um für mich wahnsinnig große, wahnsinnig wichtige Themen geht, auch heute noch. Was ist in Zeiten von großer Religionskritik, die gerade geübt wird, natürlich in anderen Kulturkreisen, aber natürlich auch nochmal zu reflektieren, was ist denn eigentlich mit der christlichen Religionsgeschichte? So, die wird extrem hart reflektiert über eine noch nicht so oft beleuchtete Perspektive von Feminismus, der Geschichte von Feminismus, über Gewalt an Frauen. Also all die unzähligen Themen, die wir jetzt genannt haben, da drin mitspielen, mal sehr explizit, mal implizit, mal leichter, mal schwerer, mal ikonisch, mal Slapstick und so. Und ich finde, diese Oper hatte all das irgendwie in sich und dann ging es aufs Finale und ich hatte eben schon diese große Finaltumult sozusagen gezeigt oder beschrieben und jetzt gipfelte das Ganze aber daran, dass noch ein UFO landete. Ich sehe es an dem Blick, du hattest es schon wieder verdrängt, es war aber leider so. Es landete dann noch ein UFO auf der Bühne und dann war es fast, also im Film würde man sagen, die vierte Wand wurde nochmal durchbrochen, mehrfach schon, aber wieder von einer Performerin, die in einer Transition war oder die gerade abgeschlossen hatte. Konnte sich jetzt nicht so ganz deutlich rauslesen. Da alle nackt waren, hat man auch hier gesehen, anatomisch weiblich, viele Tattoos, aber mit Vollbart und Piercings und Schminke, also non-binär Person und die ist dann an den Bühnenrand getreten und hat eine große direkte Ansprache ans Publikum gehalten. Und da wurden, da gab es praktisch eine Engführung inhaltlich zum Gipfel, zum Höhepunkt von diesem Stück. Und da ging es so ein bisschen darum, um Alpha und Omega und das, ich spreche jetzt im Sinne der Performerin, ich bin die Dreifaltigkeit, ich bin das Ende, ich bin der Anfang, und hat in diesem Monolog dann ganz, ganz viel auf einen sehr aktuellen Diskurs über Gender-Identität, identitätspolitische Themen geführt, auch ganz viel auf körperliche Themen wirklich reduziert, die natürlich eine große Rolle dabei spielen. Aber für mich persönlich war das ein kleiner Teil von all dem, was diskutiert wurde. Und dann hat dieses Stück, wir erinnern uns an all das, was passierte, hat mit einer Art Musical-Ballade aufgehört, wo sich alle in den Armen lagen, mit der Aufforderung ans Publikum mitzusingen und mitzuklatschen, mit dem Text Don't dream it, be it. Träume es nicht, sei es. Also auch hier geht es um die Identität anhand von bestimmten Merkmalen, die dann das Sein ausmacht. Und das war die große Musical-Kitsch-Balladen-Highlight-Nummer, mit der man aus dem Abend entlassen wurde. Und das hat für mich wirklich auf die letzten Meter nicht ruiniert, aber einen extrem seltsamen Beigeschmack hinterlassen. Nicht, ich glaube, die Fugis wissen das aber selbstverständlich nicht, weil ich ein Problem mit Transition, mit Gender-Identitäten, Fluidität und allem anderen habe, aber weil du eine unfassbare Kulisse und Themenvielfalt aufgemacht hast, die auf den letzten Meter durch so einen ganz kleinen Strohhalm die Leute rauslässt, inhaltlich, nämlich, dass es eigentlich um deinen Körper geht und eine Musical-Ballade. Wie ging es dir mit dem Ende?
Ja, ähnlich. Ich bin in solchen Momenten immer so, dass ich denke, vielleicht verstehe ich es einfach nicht oder ich habe einfach eine andere Vorliebe. So, für mich hätte das nicht dieses cheesy Ende gebraucht, ging mir ebenfalls so. Und ich fand auch, also die Themenvielfalt da drin war so groß und ich hatte sozusagen beobachtet und dieses Gefühl, es war so reichhaltig und ich fand auch in dieser Darstellung der Nonnen, das war das, was ich so interessant fand daran, da war kein hundertprozentiges hartes Abrechnen mit den Nonnen und der Kirche, sondern da waren zwischendurch immer so zärtliche Frauen-Community-Momente, die überhaupt nicht sagten, das ist alles scheiße und dieses ganze Spiritualität und was so Nonnen in so einem Konvent haben, das war eher so, teilweise schwang das so positiv mit und das war aber so schön, weil das eben so inklusiv war und hatte irgendwie, fand ich, so einen revolutionären Keim da drin, wo man sagt so, ja, aber worum geht es denn eigentlich und wer kann da alles mitmachen und was ist denn da für ein Gestaltungswille hinter und das war irgendwie so, ich fand, das war was Großes, was da irgendwie entstand. Und das wurde dann so, ja, wie als wenn man es zu explizit sagt und dann fällt irgendwie so alles weg. Es war so, hä? Ach so, nur das meint ihr? Echt? Also weiß ich nicht, ob es so war, aber es war irgendwie komisch, fand ich auch.
Ja, das fand ich auch. Jetzt haben wir ziemlich viel zusammengefasst. Lass uns mal, also ich würde jetzt gerne versuchen, das noch in Verehrung und Verachtung und vielleicht so eine Mini-Haltung reinzugeben. Was hältst du davon?
Ja.
Okay, Fugis, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Bock auf dieses Stück. Das waren kritische Stimmen, aber die sind wirklich anteilig vielleicht 20% dieser Gesamterfahrung. Das ist eine absolute, zu Recht Skandal gehypte Opernperformance. Ich würde jedem wirklich ans Herz legen, sich die live reinzuziehen. Deswegen möchte ich auch mit meinen 20% Kritik daran sozusagen starten, nämlich mit meinem Motto der Verachtung, dass ich versuche so zusammenzufassen, Zeitgeist schlägt Tiefe. So würde ich versuchen, das mit reinzubringen. Ich hatte das Gefühl, die Momente, die mich am meisten gestört haben, die mit dem Bruch, mit dem Flow, mit der Tiefe und dieser Offenheit im positivsten Sinne, die dieses Stück geboten hat, gebrochen haben, waren die Momente, wo man versucht hat, es aufzulockern. Durch Slapstick Jesus. Das war inszenatorisch ein Problem, finde ich, wenn man über wahnsinnig, zumindest in der Inszenierung, persönliche, intime Geschichten, wo man Gewalt, wo man Traumata erlebt hat, wenn man das gesteht und 10 Minuten später praktisch in der gleichen Setting, in der gleichen Tonalität einen fiktiven Text, der sogar noch auf Humorebene abzielt, bringt. Das, ich finde, für mich persönlich hat sich das extrem abgeschwächt. Ja, und das Thema eben auch nicht, war einfach nicht förderlich. Also ich hätte gerne als Zuschauer 10 Minuten gehabt, das zu verarbeiten, was mit 20 Frauen gerade an ihrem Schicksal erzählt haben, ohne es gleich auf die nächste Ebene von, ja, hihi, ach so, deswegen werde ich jetzt heilig und der Heilige Geist hat dann auch gleich zu mir gesprochen. Hätte ich nicht gebraucht. Also dieses, das klingt immer so groß, aber dieses Erschrecken vor dem eigenen Schatten oder dieses, ah, nicht, dass wir zu düster, zu ernsthaft werden, dieses Gefühl hatte ich immer. Immer wenn es mystisch und groß und offen war, anschlussfähig finde ich auch, dann wurde es irgendwie klein und sehr konkret und sehr witzig gemacht. Mit Jesus, mit dem, mit anderen Jokes, mit dem Bruch der vierten Wand zum Publikum und so weiter. Naja, und als letztes wirklich dieser Schluss, der dann ganz auf die letzten Meter versucht hat, die Deutungshoheit dieser ganzen Performance nochmal an sich zu reißen und wirklich ein Thema, was für mich ein wichtiges Thema ist, aber ein ganz kleines Fragment dessen, was hier behandelt wurde und auch an der Performance, finde ich, wichtig ist und wenn man sie in 10 Jahren nochmal guckt, auch immer noch wichtig sein wird, ist nicht nur das Thema Körper und Modifikation und Gender Identity, sondern da ist wahnsinnig viel mehr drin und deswegen, ja, hätte ich mir einfach die letzten 10 Minuten anders gewünscht. Wie ging es dir?
Ähnlich, tatsächlich. Also ich hatte einfach diese Momente von, oh, warum denn jetzt dieser Song? Also waren halt harte, ja, Popschlager irgendwie drin.
Ja.
Übel. Und ich verstehe intellektuell, warum sie das gemacht hat, aber es war mir trotzdem scheußlich und ich hätte es nicht gebraucht. Es war einfach nur für mich persönlich. Ich wollte da nicht rausgerissen werden. Ich wollte keine flapsige zweite Humorebene da drin haben. Ich brauchte keinen Beweis, dass es, ja. Ich fand es nicht zu pathetisch, beziehungsweise ich fand das Pathetische angemessen für eine Oper, für das Thema, für sich den Bühnenraum feministisch erobern. Ich finde, man kann ordentlich auf die Pathetiktube drücken und das voll ausnutzen, muss es nicht relativieren. Das wäre meine Kritik, ja.
Finde ich sehr gut. Wir kommen zur wohlverdienten, überfälligen und absolut überwiegenden Verehrung. Ja. Zwei Motti. Ein Motto von mir ist selbstverständlich Schock mit Stil. Dass die ganze Performance wurde nicht nur in den Medien entsprechend besprochen, sondern auch vom Publikum so antizipiert, so erfahren, so mit nach Hause genommen, mit allem, mit den Menschen, die man gesprochen hat, mit den Reviews, die man gelesen hat, mit den Social Media Kommentaren, Interaktionen der Performerin selbst, die man sich anschauen kann. Das ganze Stück hat einen unfassbaren Impact, würde man auf Neudeutsch sagen. Und hat trotzdem, trotz dieser Ausreißer, trotz Schlagemomente, Slapstick und seltsamen Bildern, einfach so einen Flow, so einen wahnsinnigen, geilen Umgang mit Oper, Heavy Metal, Elektrobeats, Pop, kulturellen Zitaten und wirklich diesen ikonischen Bildern. Danke, danke dafür, was für eine Inspiration, einfach sich gedanklich Erinnerung, einfach Stills aus dieser Oper wieder ins Gedächtnis zu rufen. Unfassbar gutes Futter. Und meine persönliche Verehrung kann einfach nur das Zitat sein, ich fand's umwerfend.
Ich habe überhaupt kein Motto. Ich kann immer nur so meandern. Und ich muss sagen, ja, ich war aufgeregt, zu dieser Uraufführung zu gehen. Und ich muss sagen, es hat sich absolut alles bestätigt. Ich fand's beeindruckend. Ich find's eine wahnsinnig tolle Leistung, so ein Stück in die etablierten Häuser zu bringen. Ich finde ihren Cast von ihrer Performer-Truppe wahnsinnig cool, dass die so ein Stück so zusammen auf die Bühne bringen und auch irgendwie auf so eine subversive Art diesen Betrieb so aufmischen und Nacktheit und Feminismus und Körperlichkeit da so reinbringen. Einfach erhebend und genau das, was man jetzt braucht im Kulturbetrieb.
Ja.
Ja, wir waren jetzt sehr viel in den Einzelheiten und danach hat sich für mich nochmal so ein größerer Themenkomplex eigentlich aufgemacht, so gespeist aus ganz viel Sachen, die ich gar nicht so auf intellektueller Ebene erfasst habe, sondern die sich erst als Gefühl darstellten und dann in Gedanken und in Bezügen und in Assoziationen irgendwie gekommen sind. Und zwar einfach dieses Motiv des weiblichen Körpers so als politisches, gesellschaftliches und auch persönliches Schlachtfeld, was sich ja durchzieht durch das ganze Stück. Und das fängt an, finde ich, bei dem Motiv der Nonne und dieser Sünde der körperlichen Lust, worum es ja in dieser ursprünglichen Oper geht. Und das wird dann so weitergedacht als diese, ja, der Begriff oder dieses Bild des weiblichen Körpers im Christentum, der immer mit Sünde behaftet ist und der aber gleichzeitig noch so ein anderes Moment hat. Und das wird auch, finde ich, in dem Stück ganz schön gezeigt, immer in diesen Momenten der Zärtlichkeit zwischen diesen Nonnen und dieser Gemeinschaft. Das ist ja ein Motiv, das ist ja dem Christentum im Prinzip auch nicht fremd, wenn man sich zum Beispiel mittelalterliche Mystikerinnen anguckt, wie Mechthild von Magdeburg oder Teresa von Avila, die so, ja, so sehr körperliche, auch erotische, mystische Erlebnisse hatten, ist es ja auch eine Tradition. Und immer in diesem Spannungsfeld zwischen Sünde, dem weiblichen Körper, Lust, und das Ganze vermischt sich dann eben mit Politik und Gesellschaft. Und das finde ich hier auch fortgeführt. Und das clasht dann einfach mit dem aktuellen Diskurs, wo diese Themen wie sexualisierte Gewalt aufgemacht werden, normative Schönheit, Genderidentität, Ableismus. Und das Ganze wird dann so, finde ich, gibt es also dieses Nonnenartige auf der anderen Seite, und dann gibt es diese Revoluzerin, diesen Archetypus Hexe, finde ich, auf der anderen Seite, der auch immer wieder durch die Ritzen da so reincreept und der, glaube ich, auch recht zeitgeistmäßig, das spukt ja gerade überall rum mit diesem, mit Hexen und Witch Talk auf der anderen Seite und ja, auf jeden Fall diese Hexe als feministische Revolutionärin und unabhängige, selbstbestimmte Gestalt leuchtet da, finde ich, so auf und macht auch, finde ich, diese Vision, diese Utopie, dieses Bedürfnis nach so einer weiblichen, solidarischen Gemeinschaft irgendwie nochmal auf, der da drin, also vom angefangen bei so einem Hexenkonvent, ne, so im Geheimen, und dann an diesem Feiern der Messe, die so schwankt zwischen so einer christlichen Messe und dann so einer Hexen- oder satanischen Messe, und diese Vision von diesem solidarischen Halten von diesen ganzen Themen und Komplexen, die da drin mitschwingen, die man ertragen muss, die man aber auch gestalten muss, fand ich ein wahnsinnig starkes Motiv und einen sehr schönen Abschluss auch, mit dem sie uns da rausgelassen haben und der sehr inspiriert.
Ah, wunderbar. Richtig gute Motive nochmal gefunden. Ja, viele, ich glaube, da konntest du nochmal an viele Trends irgendwie anknüpfen, die wir hier in Fugengold schon hatten. Mal positiv, mal kritisch beobachtet und natürlich ja auch durch deine Erfahrung oder deine Tiefe mit dem Thema gute Querverweise, glaube ich, für alle, die noch weiter in die Geschichte von so Hexen und diesen Mystikerinnen einsteigen wollen. Sehr, sehr geiler Punkt. Würde ich auch so als Haltung fast schon zusammenfassen. Ich wünsche mir viel, viel mehr davon. Ich finde, dieser Schock war notwendig, noch viel mehr davon. Mehr Bühnenraum für solche feministischen Aktionen, mehr säkulare Messen, die gelesen werden können im Kulturkontext, mehr Schock, mehr Sex, mehr Rock'n'Roll, mehr Roller Derby von mir aus. All das auch in dieser Mischung und in dieser Wildheit fand ich wahnsinnig gut und erfrischend und wünsche mir einfach nur viel, viel mehr davon. In dem Sinne, Fugis, schön, dass ihr mit dabei wart bei diesem Erfahrungsbericht. Ihr müsst mir nichts schicken. Keine Traubenzucker, keine Trostpflaster. mir geht's wieder gut, keine Sorge. Ich werde mich auch weiterhin diesen Schockern aussetzen. Das Einzige, worauf ich mich nicht freue, ist natürlich die Häme und die Sprüche, die ich von meinem Podcast-Partner Markus S. Kleiner nächste Woche wieder bekommen werde. Aber die werde ich dann verkraften. In dem Sinne, Fugis, schön, dass ihr mit dabei wart. Das war eine weitere Doppelfolge von Lotte Haus und mir, Marc Süß. Danke fürs Zuhören im Podcast Feuilleton. Wir sind nächste Woche in gehabter Aufstellung wieder für euch zurück. Dann besprechen wir die Kulturschlagzeilen, Markus und ich zusammen. Und ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Zieht euch Skandalopern-Performances rein.
Ja, und ich möchte enden mit einem Spruch, den wir gefunden haben, als wir nachgeschaut haben, was eigentlich der Heilige Geist ist. Und dann haben wir den Satz gefunden, der Heilige Geist hat sich über unser Fleisch ergossen. Und das stickt irgendwie zu dieser Oper. Das ist mein Abschluss.
Sehr, sehr geil. Fugis in diesem Sinne, bleibt golden und ergießt euch.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.